Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass ihr gerade Zeugen eines historischen Ereignisses geworden seid. Weil drei Menschen von Gott berührt wurden. Weil der lebendige Gott, der das Universum ins Leben gesprochen hat, sie immer noch am Rotieren hält, die Galaxien alle unter Kontrolle hat, spricht in das Leben von jungen Menschen und ruft sie zur Gemeinschaft mit sich selbst. Und ihr dürft Teil davon sein. Wir dürfen Teil davon sein. Das ist ein Geschenk, das in Worte nicht auszudrücken ist. Und wir schauen uns heute einen Text an, der genau auf dieser Basis aufbaut. Paulus schreibt im Epheserbrief genau darüber. Er spricht nicht nur über Gemeinde als ein soziales Konstrukt, als eine Organisation, sondern wenn Paulus über Gemeinde spricht, hat er genau das, was ihr heute gesehen habt, vor Augen. Das ist nicht eine Institution, die 2000 Jahre Kirchengeschichte hat, sondern es sind Menschen, die von diesem Christus angesprochen werden. Und so auf eine solch tiefe Art, dass sie sagen, dir möchte ich folgen. Und das hat Konsequenzen. Das hat starke Konsequenzen. Und in der letzten Predigt der Epheserreihe haben wir gehört, dass Christsein eben kein Verhaltenskodex ist, den man einfach folgt. Es ist nicht ein System, in das wir uns irgendwie hineinfügen, sondern Christsein ist ein Identitätswechsel. Und Paulus verwendet dafür unterschiedliche Bilder. In diesem Text spricht er darüber, dass ein alter Mensch gegen einen neuen ausgetauscht wird, wie ein Gewand. Es ist etwas, was wir ablegen und etwas Neues anziehen. Und ihr habt gesehen, wie sie ihr Ja gegeben habt. Und jetzt überlegt euch mal, wie sehr ihr euch gefreut habt über ihr kleines Ja. Aber ihr Ja ist nur ein kleines Ja, sagt Karl Barth. Er sagt, es ist ein kleines Ja auf das gewaltige, große, historische Ja Gottes, das er in Christus der ganzen Welt zugesagt hat. Er hat gesagt, ich sage Ja zu euch. Nicht zum Gericht, sondern ich sage Ja zu euch, weil ich euch so sehr geliebt habe. Und für Paulus und für die, eigentlich für alle Autoren der Schrift, hat das Konsequenzen. Und er entfaltet das genau in diesem Text. Und der Text ist etwas länger, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit beschränke ich mich heute nur auf zwei Punkte. Aber ich möchte euch den ganzen Text vorlesen und euch mit hineinnehmen. Epheser 4, die Verse 25 bis 5, 2. Und wenn ihr eine eigene Bibel habt, könnt ihr gerne mitlesen. Hier vorne wird die Basisbibel angestrahlt werden. Und wir hören auf Epheser 4. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken. Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich abmühen und durch seine eigenen Hände Arbeit etwas verdienen. Dann hat er genug, um den Bedürftigen etwas abzugeben. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, um jemanden zu stärken, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort den Segen, die es hören. Betrübt nicht den Heiligen Geist, der euch wie ein Siegel aufgedrückt wurde. Und so kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzung und Verleumdung sollen bei euch keinen Platz haben. Das gilt erst recht für alle Bosheit. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und Duft, der Gott gnädig stimmt. Ihr Lieben, ihr habt euch jetzt umgezogen. Schön, dass ihr da seid. Und es passt, weil ihr durch euer Bekenntnis euch entschieden habt, ein Leben in einem neuen Gewand zu leben. Ein Leben in dieser neuen Identität, die Christus für euch erkauft hat. Und jetzt kommt nicht eine Dienstanweisung durch die Hintertür, sondern nach dem Motto, okay, vorher war Gnade und jetzt kommt die To-Do-Liste. Das ist ja manchmal so das Gefühl, was wir haben. Für Paulus ist ein Identitätswechsel völlig normal, dass er auch einen Verhaltenswechsel mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob ihr diese berühmten romantischen Filme kennt. Ich habe da jemanden in der Familie, die das mag. Und dann gibt es so manchmal so Filme, wo eine Prinzessin plötzlich Thronerbin wird. Und eigentlich ist sie ganz einfach aufgewachsen, dieses Aschenputtel, die Aschenputtelgeschichte aber in modern erzählt. Und dann kommt diese junge Frau, die normales Leben gewohnt ist, an den Königshof und sie passt nicht wirklich zu dieser Etikette. Weil Könige und Leute vom Adel verhalten sich anders, weil sie eine andere Identität haben. Und es ist dann immer wieder interessant, wie gerade in der Moderne versucht wird, ja, so wichtig sind die äußeren Formen ja nicht. Das Ding ist, äußere Formen haben einen inneren Kern, der wichtig ist. Und genau das versucht Paulus hier deutlich zu machen. Es geht hier nicht um eine neue Dienstanweisung. Es geht nicht darum, einen moralischen Kodex, Christen benehmen sich aber so, weil sie sind ja besser, sondern, Leute, ihr habt eine neue Identität geschenkt bekommen, die Christus so teuer erkauft hat. Ihr gehört zu ihm und damit zu den Erben des lebendigen Gottes. Das hat Auswirkungen auf die Art, wie ihr lebt. Und zwar nicht als Pflicht, sondern als deutliches Bewusstsein, dass es eine Veränderung mitgibt. Und Paulus startet hier richtig durch, denn darüber haben wir in der letzten Predigt eigentlich schon gesprochen, dieses neue Gewand, dieser neue Mensch. Und hier startet Paulus richtig durch und es kommt ein Imperativ nach dem anderen. Und unser jüngster Sohn, der hat eine Zeit lang nur im Imperativ gesprochen. Gib, mach, tu, will und so weiter und so fort. Also das war völlig klar. Es war sofort klar, was der möchte, der Junge. Und hier wird es auch klar, Paulus benutzt hier so viele Imperative wie fast in keinem anderen Abschnitt des Epheserbriefs. Warum? Weil Paulus wichtig ist, dass wir verstehen, worum es ihm geht. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Die Basisbibel versucht das so schön zu formulieren. Legt die Lüge ab! Zieh sie aus! Legt sie ab wie ein altes Gewand und hier greift er das Bild, was er vorher hatte. Es gehört nicht mehr zu euch. Es ist wie etwas, was man getragen hat, wenn man im Stall war. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Bauernhof wart. In meiner alten Gemeinde hatten wir so ein paar Milchbauern. Und wenn die vom Stall kamen, gab es so eine Dreckskammer. Und da gab es so eine Schleuse, da gingen die rein und dann wurden alle Klamotten, die sie im Stall hatten, ausgezogen. Und ich durfte mal einen Tag mitmachen beim Melken und bei den unterschiedlichen Aufgaben. Und ich habe verstanden, warum es diese Kammer gab. Weil wenn sie durch diese Kammer gingen, duschten die sich ab und gingen oft zum Frühstück oder zum Mittagessen, weil die Klamotten rochen nach Stall, nach allen Gerüchen, die der Stall so mit sich bringt. Und genau dieses Bild verwendet Paulus hier. Er sagt, legt es ab, das gehört nicht mehr zu Königen. Aber es geht hier nicht nur darum, etwas zu sagen oder nicht zu sagen. Es geht hier nicht um etwas Moralisches. Denn manche Leute fangen dann an zu sagen, ja warte mal, aber hey, gewisse Lügen sind doch okay. Nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Ich sage ja, alles, was ich sage, ist die Wahrheit, aber ich sage ja nicht die ganze Wahrheit. Und so versuchen wir, moralisch uns da durchzuschlawinen. Paulus sagt, ey, legt es ab. Und die Begründung ist interessant. Sie ist nicht moralisch. Sie ist geprägt von der Identität. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Wir gehören zu einer neuen Art der Gemeinschaft. Denn Gott selbst ist die Wahrheit. Und in keinem anderen Brief verwendet Paulus den Begriff der Wahrheit so oft wie im Epheserbrief. Es fängt im ersten Kapitel an. Und schon im 4. Kapitel hat er schon mal gesprochen. Gott ist Wahrheit. Das ist sein Wesen. Und wenn wir zu ihm gehören, zu seinem Volk, dann sollten wir in dieser Wahrhaftigkeit leben. Es geht nicht nur darum, die Wahrheit zu sagen, sondern in der Wahrheit zu leben, weil wir Teil von seiner neuen Familie sind. Wir sollten so sein wie er. Aber Wahrheit erfordert Mut und Vertrauen. Denn Wahrheit ist, ich offenbare die Wirklichkeit. Und im Deutschen haben wir ein schönes Wort dafür, Integrität. Und es kommt von dem Wort ganz sein. Denn Wahrheit macht dich ganz. Du zeigst, wie du bist. Das heißt nicht, dass du perfekt bist, aber du zeigst, wie du bist. Integer zu sein heißt nicht, dass man perfekt ist. Integer zu sein sagt, hey, so bin ich. Ich habe da Risse, aber so bin ich ganz. Das heißt nicht, dass du das hier auf der Bühne machen musst. Darüber hatten wir auch zum Beispiel bei euren Zeugnissen gesprochen. Hey, wie viel ist es weise, wie viele Details ist es weise zu sagen? Aber Paulus spricht hier über einen Lebensstil, der echt ist, der wahr ist, der die Masken ablegt, der nicht irgendwie eine fromme Show zeigt. Und dazu seid ihr eingeladen. Und zwar deshalb, weil ihr hier etwas erlebt habt. Ihr habt einen Gott erlebt, der zu euch Ja gesagt hat, als ihr noch Sünder wart. Er hat all eure Unvollkommenheit gesehen, all eure Ängste, all eure Schuld, alles, was ihr mitbringt. Und er hat trotzdem Ja zu euch gesagt. Er weiß um eure schwächsten Momente, er weiß um alles, was ihr mitbringt. Und er sagt trotzdem Ja. Darum legt doch keine Masken an. Lasst euch nicht zersplittern von diesem alten Gewand. Weil die Lüge gaukelt eine Wirklichkeit vor, die es nicht gibt. Und dabei gehe ich kaputt. Und Paulus ermahnt die Gemeinde in Ephesus und uns damit, lebt in dieser Wahrheit. Aber vielleicht hast du auch gute Gründe, warum du angefangen hast, eine Fassade aufzurichten. Ich komme aus einer Schamkultur. Leute in der Schamkultur leben hinter Fassaden. Das ist, denn wenn sie ihr Gesicht verlieren, das ist der Ausdruck, wenn jemand erkennt, welche Schuld sie haben, verlieren sie ihr Gesicht. Ich weiß, was es bedeutet, lieb und artig zu sein. Das habe ich sofort früh gelernt. So verhält man sich nicht. Nee, Johann, nicht vor den anderen, nicht vor den anderen. Aber wenn man permanent hinter einer Maske lebt, stirbt etwas, nämlich ich. Das, was Christus errettet hat. Und genau dazu, deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Zieht das aus. Denn ihr seid alle Glieder an einem Leib. Keine Masken mehr, sagt Paulus. Denn Gott möchte Verbundenheit. Und es gibt ein tolles Bild in Frankfurt. There is something better than perfection. Es gibt etwas, was besser ist als Perfektion. Da sind zwei Menschen, die eine tiefe Begegnung haben. Aber nur, weil die Masken gehoben sind. Da ist Dreck, da ist Leid, da ist Traurigkeit, aber da ist eine Begegnung. Und das ist das, worüber Paulus hier spricht. Das ist es, wenn wir in Wahrheit leben. Denn das ist besser als Perfektion. Es ist besser als eine unechte, goldene Fassade. Denn die Maske, sie glitzert, sie ist schön, sie sieht so herrlich und so reich aus. Aber für Gott gibt es etwas, was wichtiger ist als Perfektion. Nämlich die Begegnung mit seinem geliebten Kind, mit uns. Aber das geht nur, wenn wir in der Wahrheit leben. Und eine Geschichte, die mir das so deutlich gemacht hat, war die Geschichte von Brother Gibbs, ein erfolgreicher christlicher Anwalt und Prediger. Er war auf Reisen und müde, frustriert, weil in seinem Hotelzimmer kein fließendes Wasser war. Und nach dieser langen Reise brannte eine Sicherung durch. Er rief die junge Frau am Empfang an und fragte sie, warum das denn so ist. Und sie sagte schlicht, ich weiß es nicht. Und er verliert völlig die Fassung. In diesem Moment bricht alles durch, was Paulus hier den alten Menschen nennt. Er überschüttet sie mit bösartigen Beleidigungen. Und er sagt ihr, sie sei dumm. Und das Wort dumm eigentlich beleidigt wäre, wenn sie sie kennen würde. Sie sollte sich doch bei ihrer Mutter dafür entschuldigen, dass sie überhaupt geboren wurde. Und nachdem sein Zorn sich entladen hat, fragt er gehässig, sind Sie überhaupt noch dran? Haben Sie gar nichts dazu zu sagen? Und ihre Antwort ist das Gegenteil von dem, was er erwartet hat, die seine Welt erschüttert. Sie sagt, Sie sind anders, als ich Sie bisher erlebt habe. Ich besuche nämlich das Bible College, an dem Sie jedes Jahr predigen. Und ich habe kaum Geld, aber jeden Tag bete ich für Ihren Dienst, weil ich es so wertvoll finde, wie Sie das Wort Gottes den Menschen näher bringen. Und ich spende jeden Monat das, was ich kann, weil ich an das glaube, was Sie tun. Und sie fing an zu weinen. Er legte den Hörer nieder, lief zur Rezeption und fiel auf die Knie vor dieser jungen Frau, am Boden zerstört. Er sagte, ich habe nicht nur ihr Herz, sondern ich habe Gottes Herz gebrochen. Er bittet sie um Vergebung und sie gewährt ihm die Vergebung. Ein Jahr später ist er wieder in dieser Region. Sie ist nicht mehr an der Rezeption, aber er trifft ihren Pastor. Und dann entsteht so eine komische Atmosphäre. Er kommt und begegnet dem Pastor und fragt sich, wie viel weiß er? Und er entscheidet sich, ihm von dieser Geschichte zu erzählen und auch ihn um Vergebung zu bitten. Statt sein Image zu wahren, entscheidet sich Gibbs für die volle Wahrheit. Und jetzt erst erfährt er die Wahrheit über die Geschichte dieses Mädchens. Denn als er ihr sagte, sie solle sich bei ihrer Mutter für ihre Geburt entschuldigen, wusste er nicht, dass sie ihre Mutter nie gekannt hatte. Denn sie wurde in einem Müllcontainer gefunden. Und hatte absolut niemanden auf der Welt außer Jesus. Aber ich finde es so erstaunlich, dass wir von dieser Geschichte wissen. Weil dieser Pastor nicht in seinem Zimmer geblieben ist, sein Handeln gerechtfertigt hat. Er hatte ja gute Gründe, er war ja frustriert. Und ja, die Worte waren vielleicht ein bisschen hart, aber es ist ja die Wahrheit. Er bezahlt für einen Service und kriegt den nicht, ne? Aber hier ist Wahrhaftigkeit etwas, was etwas Neues ins Leben bringt. Diese Frau hat eine tiefe Verletzung erfahren, aber der Pastor sagte, sie lebt mit diesem Jesus und sie hat nie davon erzählt. Und als er sie das nächste Mal sah, nahm sie ihn in den Arm und dankte ihm für seinen Dienst. Das ist nicht etwas, was Menschen machen können, sondern das ist etwas, was nur durch die Kraft des lebendigen Gottes entstehen kann. Weil da plötzlich die Masken, die frommen Masken einfach abgelegt werden. Und man sieht, wer man selbst ist und sich die Liebe etwas verändert. Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei, weil ich endlich der sein kann, der ich bin. Ich muss keinem mehr etwas vorspielen. Wahrheit macht mich ganz. Weil ich von Gott zusammengefügt werde, trotz meines Scheiterns. Und wisst ihr, für mich hat diese Geschichte zwei Helden. Nicht nur die Frau, sondern auch Robert Gibbs, der sich nicht so schade war, zu ihr zu gehen, um Vergebung zu bitten und sogar dem Pastor diese Geschichte zu erzählen. Er hat keine Maske aufgesetzt und erlebte dadurch, dass er frei wurde. Das ist die Macht der Freiheit von der Macht der Wahrheit, über die Paulus hier spricht. Und diese Geschichte verdeutlicht uns auch den Umgang mit Liebe und Zorn. Denn Wahrheit und Liebe müssen miteinander arbeiten. Das sagt Paulus in Epheser 4. Ihr habt den Vers vorhin gesehen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist nicht nur grausam. Wahrheit ohne Liebe ist volle Machtausübung. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, man darf doch wohl mal die Wahrheit sagen. Natürlich darfst du die Wahrheit sagen. Aber überlegst, wie und warum du die Wahrheit sagst. Denn viele benutzen die Wahrheit, um ihre Macht auszubauen. Aber Liebe ohne Wahrheit ist schwach und wird zur Heuchelei. Wenn man einfach nur einen frommen Mantel drüber legt, dann entsteht kein wahres Leben, keine Freiheit. Und Paulus geht weiter und sagt, euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und diese Konzepte, die Paulus hier nennt, die sind nicht neu. Der erste Vers, 25, ist ein Zitat aus Sacharja. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Also Paulus nimmt hier Dinge, die sowieso schon lange dem Volk Gottes gegeben wurde. Und Paulus macht hier gleichzeitig etwas, was völlig gegen die Kultur der damaligen Zeit ging und gegen unsere. Denn in der damaligen Zeit gab es im Grunde zwei Strömungen. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen und vor allem mit dem Zorn? Der Zorn war etwas, damit konnten die Griechen nicht so gut umgehen. Also wie gehe ich mit den Gefühlen um? Die Stoiker sagten, begegne diesen Gefühlen mit der Ratio und argumentiere mit dem Verstand. Und jeder Choleriker sagt, was für eine Ratio? Ey, wenn ich mich aufrege, da ist kein Betriebssystem irgendwie in der Nähe. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und vielleicht bist du dann ein Epikureer. Denn die sagten, ja, den guten Gefühlen, denen musst du dich hingeben. Trinken, feiern, machen. Ja, von dem Bösen musst du fliehen. Das ist das, was wir heute erleben. Das ist unsere Kultur. Das eine ist eine Toxic Positivity. Hey, bloß kein schlechtes Wort. Alle Insta-Filter, hey, mir geht's so gut, hey, alles gut und so. Hey, und die anderen, wenn jemand Emotionen zeigt, ja, der hat sein Leben nicht so ganz im Griff. Das sagt Paulus hier nicht. Und diese Übersetzung kann man unterschiedlich machen. Wenn ihr zürnt, also Bedingung, wenn ihr zürnen solltet oder während ihr zornig seid, soll es nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Also Paulus geht von der Realität unserer Gefühle aus. Er schiebt sie nicht weg, er erklärt sie nicht weg, er sagt, die sind da. Aber ihr lasst euch nicht von ihnen beherrschen. Und darum diese Anmerkung, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Also lasst diesen Zorn, dieses Gefühl, denn Zorn ist eigentlich ein Schutzgefühl. Es ist eigentlich ein Gefühl, das etwas beschützen möchte. Ich hatte das letztens erklärt mit meinen Jungs, ne, mit der Steckdose. Man will die beschützen, darum diese Reaktion. Aber wenn Zorn mich lange beherrscht, wird es meine Taten beherrschen. Und darum sagt Paulus nachher, dass Zorn etwas ist. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzung und Verleumdung sollen keinen Platz haben. Also sie sollen keinen Platz haben, um sich auszubreiten. Paulus sagt, hey, es ist völlig normal, wenn ihr zornig seid. Aber lasst diesen Zorn nicht Herr über euch werden. Gebt dem Teufel keinen Raum, dass er das missbrauchen kann. Sondern die wichtigste Frage, und das ist von Choleriker zu Choleriker, frage nicht nur dich, sondern frage Gott, was will ich beschützen? Jesus, wen möchte ich beschützen? Warum bin ich zornig? Willst du die gute Sache beschützen? Willst du Gott beschützen oder willst du deine Bequemlichkeit beschützen? Der Zorn von Robert Gates, warum, denkt ihr, war er zornig? Was wollte er beschützen? Seine Bequemlichkeit. Der hat sich geärgert, dass er nicht duschen konnte. Der wollte nicht das Reich Gottes, den Gesalbten des Herrn beschützen, der in seinem Auftrag unterwegs ist. Nee, der wollte sich beschützen. Also wie vorgehen? Der erste Schritt, nimm wahr, was du beschützen möchtest. Und dann geht Paulus einen sehr interessanten Weg. Und er sagt, vergebt. Nur Vergebung kann Zorn lösen. Weil da einer ist, der mich beschützt hat. Da ist einer, der für mich gestorben ist. der meine Bedürfnisse nicht nur kennt, sondern der dafür sorgen wird. Der ist einer, der sich selbst geopfert hat, damit ich in Wahrheit und in Frieden leben kann. Schau aufs Kreuz. Wenn du die Sorge hast, dass sich keiner für dich einsetzen wird, wenn du Sorge hast, wenn du Angst hast und vielleicht auch aufgrund von Erfahrungen aus deiner Kindheit, wo sich keiner für dich eingesetzt hat, dann schau aufs Kreuz, denn da ist einer, der sein Leben für dich gegeben hat, damit du in der Fülle Gottes leben kannst. Und genau das sagt Paulus. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Nicht macht das einfach, sondern vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und dann führt er weiter aus, schaut auf ihn, schaut auf das Kreuz, schaut, was er getan hat. Das ist die einzige Antwort, wie wir mit dem umgehen können. Und dazu sind wir eingeladen, zu einem Leben in Wahrhaftigkeit, ein Leben in einem neuen Gewand. Und gerade ihr Täuflinge, ich möchte euch den Mut machen, dass ihr in dieser Freiheit lebt. Dass ihr nicht Masken aufsetzt, weil ihr denkt, oh, ich bin aber nicht so gut wie die Christen, die jetzt hier schon so lange sind. Ich bitte euch um Vergebung, wenn wir euch diesen Eindruck vermittelt haben. Wir hatten einfach nur mehr Zeit, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Wir hatten gute Leute an unserer Seite. Wir sind nicht besser als ihr. Auch wir haben unsere Risse, auch wir haben unsere Dunkelheit. Aber wir sind hier zusammen, weil wir genau das machen. Jedes Mal. Wir schauen auf das Kreuz und sagen, Jesus, du musst uns verändern. Darum lasst uns hier einen Doppelpunkt machen und ihr seid eingeladen zu einem Leben im neuen Gewand. In Wahrhaftigkeit, dass ihr endlich eure Masken ablegen könnt. Aber auch in einer Art, in der ihr nicht vom Zorn und von euren Gefühlen beherrscht werdet. Gott segne euch dabei. Amen. Ich bete noch mit uns. Lebendiger Gott, wir danken dir für all das, was wir heute erlebt und gehört haben. Und das sind so unterschiedliche Dinge, die Freude von der Taufe, aber auch diese Herausforderungen in diesem Leben zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, in dieser Leichtigkeit darin zu leben. Dass du uns hilfst, aus dieser Identität herauszuleben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil du eigentlich nur das Beste für uns vorgesehen hast. Und so segne du uns bei all dem, was vor uns liegt und hilf uns, stell uns Menschen zur Seite und gib uns den Mut, uns unserer Schwachheit, unseren Verletzungen hinter unseren Masken zu stellen und nicht davon zu fliehen. Das erbitten wir, Vater, in Jesu Namen und in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.